Hallo und herzlich willkommen zum Onda-Info Nummer 505. Zuerst kommen gute Neuigkeiten aus Mexiko, wo indigene Gemeinschaften einen Etappensieg in der freien Telekommunikation erreicht haben. Außerdem berichten wir über die Verhaftung von mexikanischen PolizeibeamtInnen. Sie werden beschuldigt, 19 MigrantInnen angegriffen und ermordet zu haben. Und wir bringen eine Nachricht aus Argentinien. Sie betrifft die nationale Studie zu Krebserkrankungen durch den Einsatz des Herbizids Glyphosat aus dem Jahr 2015. Danach haben wir einen Ausschnitt eines Features von Radio T aus Chemnitz für euch. Paramilitärische Angriffe haben erneut selbstverwaltete zapatistische Gemeinschaften in Mexiko erschüttert. Wir rekapitulieren die Geschichte der Zapatistas als indigene Bewegung im Kampf um Frauenrechte und den Schutz der Natur. Wir erfahren auch von der in Zusammenarbeit mit dem Yabasta-Netz geplanten Reise einer Delegation von Zapatistas nach Europa in diesem Jahr. In unserem letzten Beitrag schauen wir nach Chile. Durch ein privatisiertes Gesundheitssystem haben dort nur wenige Menschen Zugang zu schneller und bezahlbarer medizinischer Versorgung. Um akut Abhilfe zu leisten, haben seit einigen Jahren zahlreiche Stadtverwaltungen begonnen, kommunale Apotheken aufzubauen. Doch sind Nachbarschaftsapotheken der Weisheit letzter Schluss oder muss in dem Land, welches seine Verfassung erneuern möchte, auch das Gesundheitssystem grundlegend reformiert werden? Eine informative und spannende halbe Stunde wünscht euer Team vom Onda Info.
Mexiko. Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, kurz TIC, ist der viertgrößte Mobilfunkanbieter des Landes. Seit vielen Jahren kämpft die Organisation dafür, den benachteiligsten Menschen des Landes Telekommunikationsdienstleistungen anbieten zu können. Aktuell nutzen 18 indigene Gemeinschaften das Angebot von TIC. Gemeinsam mit den Organisationen Rizomatica und Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad werden indigene Gemeinschaften so dabei unterstützt, eigene, freie und kostengünstige Kommunikationsinfrastrukturen aufzubauen und zu verwalten. Heute feiern alle diese Organisationen einen historischen Sieg. Community-Mobilfunkanbieter wie TIC werden mit sofortiger Wirkung davon befreit, für die Nutzung des elektromagnetischen Spektrums zu zahlen. Seit 2016, als die gemeinnützigen Organisationen zum ersten Mal eine Genehmigung für die Nutzung von elektromagnetischen Mobilfunkfrequenzen erlangten, haben sie mit verschiedenen Hindernissen und Vorurteilen kämpfen müssen. Die staatliche Behörde Instituto Federal de Telecomunicaciones, kurz IFT, forderte, dass TIC Gebühren für die Bereitstellung und Nutzung des Spektrums leisten sollte, ebenso wie es die kommerziellen Anbieter tun. Nachdem IFT eine entsprechende Anzeige einreichte, verweigerte TIC die Zahlung. Doch am 13. Januar 2021 verkündete das oberste Gericht Mexikos, das Recht liegt auf den Seiten der indigenen Gemeinschaften. Es entschied einstimmig, sie von der Zahlung von Gebühren zu befreien. Die mexikanische Verfassung sichert den indigenen Gruppen und Gemeinschaften Räume für Dialoge zu, die ihnen erlauben, kulturelle Anpassungen zu vermeiden und intern über ihre eigenen Prozesse der Repräsentation zu beraten. So berichtet Eric Huerta, Koordinator für institutionelle Beziehungen von Rizomatica. Als Teil dieses Grundsatzes muss der Staat Bedingungen schaffen, die es den Gemeinschaften erlauben, ihre eigenen Kommunikationsmedien zu erwerben und zu unterhalten, so sagt er weiter. Für diesen Etappensieg gegen Exklusion und für mehr Gleichheit hebt Huerta die zentrale Rolle der Gemeinschaften hervor. Er sagt: Wir sind Teil einer Bewegung von indigenen KommunikatorInnen, die seit Jahren Tag für Tag unermüdlich arbeiten. Diesen Triumph verdanken wir unseren Gemeinschaften, den indigenen Gruppen, die mit viel Beharrlichkeit, unterschiedlichen Strategien und Werkzeugen für die Anerkennung ihrer Rechte eintreten. Weitere Meldungen zum Thema indigene Mobilfunknetze und TIC in Mexiko findet ihr übrigens über die Suchfunktion auf npla.de.
Onda Info, Nachrichten.
Mexiko. Anfang Februar wurden in Tamaulipas ein Dutzend Polizeibeamte, unter ihnen Mitglieder der Spezialeinheit Gruppes, verhaftet. Das teilte die Staatsanwaltschaft des nordmexikanischen Bundesstaates mit. Den Beamten wird Beteiligung an der Ermordung von 19 MigrantInnen vorgeworfen. Knapp zwei Wochen zuvor haben PolizistInnen die verkohlten Leichen der MigrantInnen in zwei ausgebrannten Fahrzeugen nahe der Gemeinde Camargo entdeckt. Dem Polizeireport zufolge wurde die Polizei über einen brennenden Pickup-Truck informiert. EinwohnerInnen von Camargo hätten darüber hinaus ausgesagt, die MigrantInnen seien von Mitgliedern des Cartel del Noreste, den ehemaligen Zetas, in einem Haus in ihrer Gemeinde entdeckt, umgebracht und danach an die Grenze zum Nachbarstaat Nuevo León gebracht worden. An dieser Version des Tathergangs wurden allerdings Zweifel laut. Der Bürgermeister der guatemaltekischen Gemeinde, aus der zwei der Opfer stammten, berichtete von Überlebenden des Massakers. Diesen soll die Flucht über die Grenze in die USA gelungen sein. Nach Angaben der Überlebenden ist der Wagen der Ermordeten aufgrund einer Panne zurückgeblieben. Später hätten sie Schüsse gehört, berichteten sie nach Ankunft in den USA ihren Verwandten in Guatemala. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass die MigrantInnen Opfer einer Auseinandersetzung zwischen zwei kriminellen Banden wurden, an welcher die verhafteten PolizistInnen beteiligt waren. Letztere sollen nicht nur den Tatort manipuliert haben, sondern zum Teil auch direkt an dem Massaker beteiligt gewesen sein. In Mexiko sind die Grenzen zwischen Sicherheitskräften und dem organisierten Verbrechen fließend. So gingen die Zetas aus einer durch die USA für den Kampf gegen die Drogenkartelle ausgebildeten Spezialeinheit hervor. Desertierte Mitglieder dieser Elitetruppe dienten nicht nur als bewaffneter Arm des Golfkartells, sondern gründeten später auch ihr eigenes Drogenkartell. Oft werden MigrantInnen von Mitgliedern der Drogenkartelle oder für diese arbeitende Beamte entführt, um Lösegeld zu erpressen, sie zur Prostitution oder den Transport von Drogen über die Grenze in die USA zu zwingen. Nicht selten ermorden die Entführer ihre Opfer, um sich unliebsamer Zeugen zu entledigen.
Argentinien. Das Nationale Institut für Krebsforschung hatte im Jahr 2015 eine Studie zum Verhältnis von Glyphosat und Krebserkrankungen abgeschlossen. Das Herbizid, welches die deutsche Firma Bayer Monsanto als Marke Roundup vertreibt, ist das am meisten verkaufte Pflanzenbekämpfungsmittel der Welt. Seit Jahren häufen sich besonders in Lateinamerika Hinweise auf Krebserkrankungen und Geburten von Kindern mit Missbildungen in den Gegenden, wo der Pestizidwirkstoff gespritzt wird. Die argentinische Studie von 2015 kam zu dem Ergebnis, Glyphosat mit dem Klassifikationswert 2a einzuordnen. Das heißt, es konnte dabei zwar nur eine begrenzte Krebsgefahr für den Menschen, aber eine ausreichende Krebsgefahr bei Versuchstieren nachgewiesen werden. Außerdem wurde zumindest darauf verwiesen, dass Glyphosat mit zwei Eigenschaften operiert, welche auch bekannte menschliche Krebserreger besitzen und die so auch im menschlichen Körper wirken können. Doch diese Ergebnisse der Studie wurden von der argentinischen Regierung niemals öffentlich diskutiert. Im Februar 2019 beantragte der Anwalt für Menschenrechte Marcos Filadi Einsicht in die Studie bei der damaligen Sekretärin für Gesundheit. 2 Monate später bekam er Einsicht in die Zusammenfassung der Ergebnisse, welche unter anderem besagte, dass, Zitat, Glyphosat wahrscheinlich krebserregend für den Menschen sei. Zu dem gleichen Ergebnis waren ebenfalls 2015 die Internationale Agentur für Krebsforschung und die Weltgesundheitsorganisation gekommen. Erst jetzt fordert der Menschenrechtsanwalt Filadi gemeinsam mit dem Forstwirt Claudio Lowey in einem entsprechenden Antrag die Veröffentlichung der Studie von 2015. Es sei an der Zeit, die wissenschaftlichen Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um sie als offizielle Quelle nutzen zu können.
Am 18., 20. und 21. Januar 2021 kam es erneut zu paramilitärischen Angriffen gegen die zapatistische Bewegung. Ende letzten Jahres wurde ein Zapatist entführt, Kaffeelager geplündert und abgebrannt. Im Januar 2021 wurde die Gemeinde Moises Gandhi nun erneut mit Schüssen attackiert. Gleich mehr zu den Hintergründen der Angriffe. In Vorbereitung auf die Weltreise der Zapatistas und in Vorfreude auf die Delegation berichten wir über aktuelle Entwicklungen vor Ort. Doch wer sind eigentlich die Zapatistas?
Zapatistas, das ist eine indigene Bewegung hier aus Chiapas, die 1994 einen international sehr bekannten Aufstand gestartet haben, in dem sie hier ganz viel Land besetzt haben und sich sozusagen gegen den Staat gewehrt haben. Initiierungsmoment war das Inkrafttreten des Freihandelsabkommens NAFTA, also zwischen Kanada, USA und Mexiko, haben dann eben diesen Aufstand organisiert, verschiedene Reichsstädte besetzt und eben aber auch ganz viel Land, das sie jetzt eben bearbeiten, dort auch sozusagen eine Autonomie aufgebaut haben, also mit eigenen Verwaltungsstrukturen.
Die Zapatistas haben den Namen ihrer Bewegung an Emiliano Zapata angelehnt, ein linker Revolutionär Anfang des 20. Jahrhunderts, und hat als zentrales Motiv Land und Freiheit. Die Bewegung der Zapatistas hat, ich würde sagen, hauptsächlich so vier Säulen. Es geht gegen den Rassismus, gegen die indigene Bevölkerung, gegen die Ausbeutung durch das kapitalistische System. Bis zu ihrem Aufstand 1994 waren sie quasi versklavt. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, der Kampf der zapatistischen Frauen. Und der vierte Punkt ist halt auch, dass die Zapatistas sich ganz entschieden gegen die Plünderung und die Zerstörung der Umwelt wenden.
Wer sind die Zapatistas?
Leute von unten, einfache Leute. Rebellische Männer und Frauen, träumende Kinder und ungehorsame Alte. Indigene Mayas, die uns vor 20 Jahren mit dem würdigen Schrei "Es ist genug!" aufweckten.
Genug womit?
Genug mit der Gewalt, dem Tod, der Ausbeutung, der Vertreibung, der Demütigung, der Verachtung und Repression gegenüber den Indigenen, den Frauen der Natur. Seit dem Aufstand der Zapatistas 1994 versucht die mexikanische Regierung unermüdlich, mit dem sogenannten Krieg niederer Intensität die Bewegung zu spalten und die Autonomie somit zu schwächen. Der Krieg niederer Intensität ist eine Kriegsstrategie, die aus den USA stammt. Sie wird beispielsweise auch gegen die selbstverwalteten Gebiete in Nordsyrien gefahren durch die türkische Regierung.
Krieg niederer Intensität, das ist dann quasi nicht nur eine militärische Bekämpfung des Aufstandes, sondern eben eine gezielte Schaffung von paramilitärischen Strukturen, also Ausbildung von zivilen Personen als bewaffnete Einheiten, die dann im Auftrag des Staates regelrecht Terror und Angst und Schrecken quasi in der Region Chiapas verbreitet haben.
Die aktuellen Angriffe gegen die Zapatistas können im Rahmen des Krieges niederer Intensität eingeordnet werden. Die paramilitärischen Angriffe der ORCAU auf die zapatistische Gemeinde Moises Gandhi in Chiapas, Mexiko. Seit dem Erscheinen des EZLN, der zapatistischen Befreiungsarmee, in der Öffentlichkeit im Januar 1994 hat die mexikanische Regierung auf ihren drei Ebenen Zentralstaat, Bundesstaat, Landkreis, verschiedene paramilitärische Gruppen gefördert, organisiert, finanziert und ermuntert, Angriffe auf die zapatistische zivile Bevölkerung durchzuführen. In diesem Kontext gab es vor kurzem mehrere Angriffe durch die paramilitärische Gruppe ORCAU.
Moises Gandhi heißt die hauptbetroffene Gemeinde dort. Dort gab es jetzt Angriffe von einer Bauernorganisation, könnte man sagen, die heißt ORCAU, die auch Anspruch auf das Land erheben. Dazu muss man wissen, dass die ORCAU in den 90er Jahren sich der zapatistischen Bewegung schon vor dem Aufstand, als das alles noch in Planung war, angeschlossen und das unterstützt. Die Organisation hat sich dann aber im Zuge dieser Aufstandsbekämpfungsstrategien von den Zapatisten sozusagen abgewandt. Die Zapatistas haben aber eine ganz klare und sehr strenge Linie, was die Ländereien angeht. Und da erhebt die ORCAU jetzt eben Anspruch auf diese Ländereien.
Am 22. August 2020 attackierte die ORCAU mit Waffen großen Kalibers und plünderte und brannte das Kaffeelager des Handelszentrums Neue Morgendämmerung des Regenbogens an der Kreuzung Kuschuljah nieder. Am 8. November 2020 entführte die Orcao Felix López Hernández, Mitglied der zapatistischen Unterstützungsbasis, aus der Gemeinde Moises Gandhi. Er wurde geschlagen, gefesselt und eingesperrt, ohne Wasser und Essen, bis zu seiner Freilassung am 11. November. Am Montag, 18. Januar 2021, beschoss die Orcao die Gemeinde Moises Gandhi. Es gab Schüsse auf die Häuser der Gemeinde. Am Mittwoch, 20. Januar 2021, erneuter Angriff auf die Gemeinde mit groß- und kleinkaliberigen Waffen. Am Donnerstag, 21. Januar 2021, gab es erneute Schussattacken, zuerst um 0.30 Uhr, dann noch einmal von 2.10 Uhr bis 2.55 Uhr. Die Anzahl der Angreifer wird auf mindestens 20 Personen geschätzt. Alle gehören der paramilitärischen Organisation Orcao an. Hierzu teilt das Yabasta-Netz, das bundesweite Unterstützungsnetzwerk der zapatistischen Bewegung, auf der Internetseite.
Wegen all dem zuvor verurteilen wir öffentlich und zeigen öffentlich an die Eskalation der paramilitärischen Angriffe gegen zapatistische Gemeinden sowie darin die Komplizenschaft der staatlichen, bundesstaatlichen und Landkreisregierungen. Die schlechten Regierungen mögen reden, was sie reden, erklären, was auch immer sie erklären und offizielle Dokumente unterschreiben, jedoch finanzieren, fördern und unterstützen sie die Angriffe der paramilitärischen Gruppen wie die der Orcao gegen die zivile Bevölkerung. Sie sind Kriminelle, obwohl sie denken, sie machen sich die Hände nicht schmutzig mit dem Blut von Männern, Frauen, Kindern und alten Menschen, die bisher friedlich in all ihren jetzt von paramilitärischen Gruppen attackierten Gemeinden leben. Es lebe der Kampf der zapatistischen Gemeinden für das Leben. Stoppt den paramilitärischen Angriffen. Stoppt den Tod, den die drei Machtebenen der Regierung sehen. Zeigt eure Solidarität mit einer Unterschrift beim Menschenrechtszentrum Freibar in Chiapas, Mexiko.
Wir profitieren hier von dem Landraub, der Ausbeutung der Erde und der Lebewesen dort. Unsere Privilegien als einer der reichsten Länder der Welt rühren aus der Versklavung von Menschen und dem Raub von Ressourcen. Der Kolonialzeit bis zum anhaltenden Neoliberalismus heute. Die Zapatistas sagen, sie wurden niemals erobert, denn sie sind immer noch da und sie kämpfen für ihre Autonomie und für ein würdiges Leben. Jetzt drehen sie den Spieß um und bereisen die Welt. Mit einer Delegation von Zapatistas und Angehörigen des Indigenen Rates sowie der Frente de Pueblos in Mexiko werden sie sich auf den Weg machen. Über 100 Menschen, vor allem Frauen und nichtmännliche Personen, machen sich auf den Weg. Du hast Lust, aktiv zu werden und die Reise mitzugestalten? Auf der Seite des Yabasta-Netz für Solidarität und Rebellion www.yabasta-netz.org findest du Infos zur Reise und den Arbeitsgruppen, die den Aufenthalt in Deutschland vorbereiten. Außerdem ist die Reise auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Informationen dazu findest du auch auf der Seite des Yabasta-Netz. Also spread the word! Gemeinsam für eine Welt, in der viele Welten Platz haben. Denn
ihr Schmerz ist unserer, Kompa. Wir fallen alle mit ihnen oder wir erheben uns alle. Es ist Zeit zu handeln. Die Realität ist unsere. Porque esto ya comenzó.
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Jorge Silva ist 60 Jahre alt und chronisch krank. Einen großen Anteil seines Monatsbudgets gibt er für die Medikamente aus, die er jeden Tag nehmen muss.
Wegen Diabetes, Bluthochdruck, auch wegen einer Thrombose, die ich hatte, mehrere Medikamente.
Jorge und seine Frau Patricia Valenzuela wohnen in Junior im Großraum Santiago. Ihre Medikamente kaufen sie in der dortigen kommunalen Apotheke, die sie auch die Nachbarschaftsapotheke nennen.
Wir schätzen sie sehr. Für uns ist sie viel besser als herkömmliche Apotheken. Wegen der Thrombose, die ich am Bein hatte, muss ich das Medikament Xarelto einnehmen. In normalen Apotheken kostet das über 60.000 Pesos. In der Nachbarschaftsapotheke zahle ich dafür etwa 30.000, höchstens 40.000 Pesos. Da merkt man schon den Preisunterschied.
Umgerechnet sind das etwa 40 statt 70 Euro, die Jorge für dieses wichtige Medikament zahlen muss. Ein Vitaminpräparat, das er auch kauft, kostet ihn in der kommunalen Apotheke rund 3 Euro. Auf dem freien Markt würde er dafür das Dreifache zahlen. Ohne die kommunale Apotheke ginge es Jorge und seiner Frau Patricia inzwischen vermutlich ziemlich schlecht. Denn pandemiebedingt sind beide momentan arbeitslos. Daher schätzt auch sie die Einrichtung sehr.
Für mich war die Nachbarschaftsapotheke von Anfang an eine großartige Möglichkeit. Hier kann man die gleichen Medikamente kaufen wie in den Apothekenketten. Und das manchmal für ein Viertel des Preises. Wenn das noch mehr genutzt wird, werden bald alle erkennen, was für eine gute Alternative sie darstellt.
Bedarf gibt es bestimmt. Denn Chile hat zwar ein hohes Bruttosozialprodukt, Vermögen und hohe Einkünfte konzentrieren sich jedoch auf einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung. Rund 70% aller Haushalte haben weniger als 450 Euro im Monat zur Verfügung. Die Kosten für Heilmittel übersteigen für viele Menschen ein Drittel ihrer Einkünfte. Vor allem RentnerInnen, die oft weniger als umgerechnet 300 Euro im Monat zur Verfügung haben, trifft es hart. Es gibt zwar nicht immer alle Medikamente in der kommunalen Apotheke, sagt Jorge, und dennoch.
Die Menschen im Stadtteil sind sehr angetan und unterstützen die Apotheke. Das merkt man auch in Chats und in Gesprächen. Vor allem bei den Älteren ist die Apotheke inzwischen sehr bekannt.
In Chile gibt es keine festen Preise für Medikamente. Jede Apotheke legt diese selbst fest, nach den Kriterien des Marktes, also nach Angebot und Nachfrage. Die Gewinnspanne bei Apotheken und auch bei Herstellern ist enorm. Die Kunden müssen die Medikamente komplett selbst bezahlen, auch wenn sie ärztlich verordnet sind und auch unabhängig davon, ob und wie sie krankenversichert sind. Auf der Suche nach Alternativen wurden 2015 die ersten kommunalen Apotheken in zwei Gemeinden im Norden Santiagos eröffnet. Von dem kommunistischen Bürgermeister Daniel Jarue in Recoleta und von Carlos Cuadrado Prats, Bürgermeister in Huechuraba.
Wir sahen, dass der Marktpreis der Medikamente völlig losgelöst war von den eigentlichen Produktionskosten. Und viele Menschen, die in der Lage gewesen wären, den Herstellungspreis zu zahlen, mussten weiter unter Krankheiten und Schmerzen leiden, weil sie den Marktpreis nicht zahlen konnten, diesen von transnationalen und chilenischen Apothekenketten willkürlich festgelegten Wucherpreis.
De las grandes transnacionales y de las cadenas de farmacia de nuestro país.
Bürgermeister Carlos Cuadrado Prats ist der Enkel von Carlos Prats, dem früheren Heereschef und Innenminister in der Zeit der Unidad Popular in der Regierung von Salvador Allende. Nach dem Putsch wurde dieser 1974 bei einem Attentat des chilenischen Geheimdienstes DINA in Buenos Aires ermordet. Das Prinzip der kommunalen Apotheken erklärt sein Enkel so.
Nosotros compramos al precio verdadero.
Als Stadtverwaltung kaufen wir die Medikamente bei den Pharmaproduzenten zu einem angemessenen Preis und zu demselben Preis verkaufen wir sie auch an die Bürgerinnen und Bürger weiter. Wir machen selbst keinen Gewinn oder Preisaufschlag beim Verkauf. Für uns ist das ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit in unserem Land.
Die Gemeinden stellen die Räumlichkeiten der Apotheken und zahlen die Löhne für die Mitarbeitenden. Inzwischen sind in 150 Orten Chiles kommunale Apotheken entstanden. Sie handeln mit etwa 700 Medikamenten und medizinischem Zubehör und machen dabei einen Jahresumsatz von etwa 11 Millionen Euro. Bürgermeister Cuadrado sieht vor allem in Zeiten der Pandemie sehr positive Effekte für seine Gemeinde.
Entre enero y septiembre facturamos 100 millones de pesos.
Von Januar bis September hatten wir einen Umsatz von 100 Millionen Pesos. Bei kommerziellen Apotheken hätten dieselben Medikamente 400 Millionen Pesos gekostet. Das bedeutet, dass die Bewohner von Huechuraba in 9 Monaten der Krise rund 300 Millionen Pesos gespart haben.
Ahorraron 300 millones de pesos en plena crisis en medicamentos.
Umgerechnet sind das etwa 350.000 Euro allein in der mittelgroßen Stadt Huechuraba. In ganz Chile haben sich inzwischen über 100 kommunale Apotheken in der Vereinigung Achifab zusammengeschlossen, um die Lebensbedingungen in den Gemeinden zu verbessern. Außer Apotheken werden auch andere Projekte wie Optikerniederlassungen aufgebaut. Vor allem aber hat der Verband genügend Gewicht, um bei den Pharmaproduzenten gute Preise aushandeln zu können. Das erklärt Bürgermeister Cuadrado, der auch Generalsekretär der Achifab ist.
Wir kaufen direkt bei den Pharmaproduzenten. Früher war es für uns schwer, mit ihnen einen fairen Preis zu verhandeln. Inzwischen können wir als Achifab aber die Bedingungen festlegen, denn wir kaufen große Mengen an Medikamenten auf dem chilenischen Markt und können sogar auch Produkte von ausländischen Pharmakonzernen kaufen und nach Chile importieren.
Die kommunalen Apotheken sind ein Erfolgskonzept und sie entlarven zugleich die Schwächen des chilenischen Gesundheitssystems, meint Osvaldo Artaza. Er war in den 2000er Jahren Gesundheitsminister und berät heute als Experte für öffentliche Gesundheitsversorgung die Panamerikanische Gesundheitsorganisation.
La denominada farmacia popular, que viene a paliar parcialmente lo que debiera estar resuelto en un plan de salud de carácter universal.
Teilweise fangen die kommunalen Apotheken das ab, was eigentlich das allgemeine Gesundheitssystem lösen sollte. Wenn Chile es nicht schafft, seinen Bürgern lebenswichtige Medikamente zur Verfügung zu stellen, dann sind solche kleinen Lösungen unverzichtbar. Die Menschen schätzen das sehr und ich will die Bedeutung dieser Lösungen auch nicht kleinreden. Aber sie zeigen doch ganz klar, dass die chilenische Bevölkerung keinen gesicherten Zugang zu notwendigen Medikamenten hat.
Seit der Zeit der Diktatur ab 1973 und der damit einhergehenden Einführung eines neoliberalen Wirtschaftsmodells wurde auch das chilenische Gesundheitssystem weitgehend privatisiert. Die aktuelle Verfassung von 1980 beschreibt das Recht auf Gesundheit als das Recht, zwischen einer öffentlichen und einer privaten Gesundheitsversorgung zu wählen, erklärt Artaza. Für viele Menschen bietet das aber keine gute, rechtzeitige und bezahlbare Gesundheitsversorgung.
Wenn wir ein funktionierendes Gesundheitssystem hätten, das die Versorgung mit notwendigen Medikamenten einschließt, wären kommunale Apotheken und solche Lösungen nicht notwendig.
Das Recht auf eine angemessene Gesundheitsversorgung für alle ist eine zentrale Forderung der Protestbewegung, die Chile seit Oktober 2019 bewegt. Und es wird ein wichtiger Punkt sein in der Debatte rund um die neue Verfassung, die ein Verfassungskonvent bis Mitte 2022 schreiben wird.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal